Die Schweinehaltung steht zwischen wachsendem gesellschaftlichem Druck und wirtschaftlichen Herausforderungen. Um neue Wege aufzuzeigen, starteten die jungen Veredler Ende 2019 eine Initiative, der Ausgangspunkt für das Forschungsprojekt IBEST war. Herzlich willkommen zu AgrarScience Wissen kompakt, dem Podcast der HPLF Raumberg-Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und heute geht es um die Ergebnisse des Projektes IBEST, in dem innovative Umbaulösungen für bestehende konventionelle Schweineställe entwickelt und getestet wurden. Gemeinsam mit Landwirtschaftskammern, Beratung, Praxis und der Stallbaubranche wurden praxistaugliche Umbaukonzepte für die Ferkelaufzucht und Mast erprobt und wissenschaftlich begleitet. Zu Gast sind bei uns Frau Doktorin Birgit Heidinger von der HPLF Raumberg-Gumpenstein, Projektleiterin und wissenschaftliche Koordinatorin, sowie Thomas Reisecker, Landwirt, junger Veredler und engagierter Projektbetrieb. Schön, dass ihr bei mir im Podcast seid. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Birgit, ich möchte vielleicht bei dir beginnen mit der ersten Frage. Warum hat sich Raumberg-Gumpenstein gemeinsam mit dem Projektteam entschlossen, das Projekt IBEST durchzuführen? Und Warum geht es dabei?
Also da muss man ein wenig zurückblicken, vielleicht in das Jahr 2019. Ende 2019 war es so, dass eine junge, innovative Gruppe von Landwirten auf uns hier in Raumberg-Gumpenstein zugekommen ist, auf uns als WissenschaftlerInnen, und darum gebeten hat, ein Projekt zu initiieren, das für Schweinemast und Aufzucht Verbesserungen im Tierwohl sozusagen versucht herbeizuführen und das ein bisschen aufgesetzt darauf, dass es ein Vorgängerprojekt gegeben hat, Das Projekt ProSau zu den Abferkelbuchten, und das ist ganz erfolgreich durchgeführt worden.
Gibt es einen Podcast dazu?
Gibt es auch einen Podcast, genau. Das ist recht erfolgreich gewesen, weil da eigentlich erstmals Wissenschaft auf der einen Seite mit Praxis auf der anderen Seite und Beratung und Stallbaufirmen zusammengearbeitet hat, und das war wirklich sehr fruchtbar, und da hat man gesagt, führen wir das doch fort und legen wir das auf Aufzucht und Mast um.
Thomas, ich habe vorher in der Einleitung die jungen Veredler erwähnt. Kannst du uns das ein bisschen vorstellen? Warum gibt es euch? Was treibt euch an? Was wollt ihr erreichen?
Also die jungen Veredler gibt es deswegen, weil eine kleine Gruppe von Landwirtinnen und Landwirten sich überlegt hat, dass sie die Jugend eigentlich besser austauschen sollte. Es gibt ja in der Landwirtschaft arbeitet man über Generationen oder mit Generationen, und da ist ab und zu, und das ist mir auch persönlich ganz oft aufgefallen, ich war im Außendienst da, habe Betriebe betreut, wenn die Jungen daheim waren und man hat sich mit denen unterhalten, ist das eigentlich irgendwie über ganz, war ein wenig eine andere Stimmung, als wir jetzt mit dem übergebenden oder, sage ich mal, kurz vor der Pension stehenden Betriebsführern. Und da haben wir uns überlegt, dass das eigentlich gescheit war, dass wir die einmal zusammenholen in einer Gruppe und hauptsächlich über WhatsApp funktioniert das, dass wir uns da austauschen. Mittlerweile habe ich ja das, ich war dann Koordinator für Oberösterreich und wir haben sie dann österreichweit zusammengeschlossen. Und bin dann auch der österreichweite Koordinator gewesen. Und diese Gruppe dann, die Österreich-Gruppe, hat sich dann eben dazu entschlossen, dass wir eben ins Ministerium gehen und gemeinsam mit der Forschung dann an so einem Projekt arbeiten. Und ja, mittlerweile bin ich nicht mehr dabei, weil die jungen Veredler, ich bin auch schon ein bisschen rausgewachsen,
okay,
wenn ich das so sagen darf. Aber ich habe einen guten Nachfolger und das läuft weiterhin sehr gut, ja.
Wo bist du mit dem Betrieb daheim und was hast du für einen Betrieb, ganz kurz?
Genau, wir haben einen landwirtschaftlichen Ackerbau- und Schweinemastbetrieb. Wir haben 850 Mastplätze, ganz konventionell. Wir produzieren für das Ammer Gütesiegel an der Basis. Und ich habe 50 Hektar Acker, das was eigentlich 80% meiner Futtergrundlage ist. Und das passt eigentlich gut zusammen, weil ich das Futter, das kann ich, das lagere ich daheim und verfüttert ist die Schweine und die Gülle kommt dann wieder aufs Feld. Und das ist eine super Kreislaufwirtschaft. Und mit den Mengen an Schweinen kann ich eigentlich mein ganz Getreide und Mais und das alles dann ja über die Schweine veredeln. Ja, das macht mir recht viel Spaß.
Birgit, wie wurde das Projekt dann konkret aufgesetzt?
Also Im Projekt hat man versucht, sehr, sehr viele Fragestellungen zu bearbeiten und von dem Ansatz ausgehend hat man auch sehr viele Stakeholder, sage ich jetzt mal, in das Boot geholt. Also zum einen wir als Raumberg-Gumpenstein sozusagen, aber ebenso die BOKU, die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, die AGES, das Messerl-Institut, also von wissenschaftlicher Paketseite und dann eben von Seiten der Praxis, wie der Thomas, der jetzt hier sitzt, gemeinsam mit 14 anderen Praxisbetrieben, 7 Aufzucht- und 8 Mastbetrieben, die da teilgenommen haben, unter der Koordination vom Dachverband, sage ich jetzt, Schweinehaltung Österreich.
Das heißt, ihr wart auch über die wesentlichen Bundesländer verteilt, oder? Die in der Schweineproduktion in Österreich tätig sind, oder?
Genau, also Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Mhm.
Kärnten war auch...
Auch ein Betrieb aus Kärnten war dabei, genau.
Ja, genau. Habe ich genau gelesen.
Ja, super. Dass man die Kärntner nicht vergessen ist. Ja.
Gut, und also ihr habt die gesamte Branche eigentlich mit dabei gehabt, oder?
Genau, dabei waren natürlich auch dann die Beratungsseite, also Landwirtschaftskammern und ergänzend nur die Stallbaufirmen, die ja in Zukunft dann auch gefordert sind, gemeinsam mit Betrieben das möglicherweise umzusetzen. Genau.
Thomas, warum wolltet ihr das Forschungsprojekt haben?
Der Hintergedanke war hauptsächlich der, weil wir den Druck schon ein bisschen gespürt haben. Also das ist, wir haben vor allem auch durch die sozialen Medien kriegt man ja ganz viel mit und die Informationsflut ist ja gewaltig. Mhm. Und wir haben das schon ein bisschen gespürt, dass sich irgendwie ein wenig was verändern wird oder muss. Mhm. Und da haben wir gesagt, sind wir doch ein bisschen früher dran, warten wir nicht, bis das ein Gesetz uns irgendwo hintreibt, sondern versuchen von uns aus selber, dass wir Ansätze finden, um das bestehende System zu verbessern. Mhm. Und das sollte jetzt nicht irgendwas sein, was jetzt dann gleich, sage ich mal, mit extrem hohen Kosten verbunden ist, sondern wo man eher mal einen kleinen Schritt macht, das, was einfach schon zu einer Verbesserung führt, aber für viele Tiere halt sein sollte. Mhm. Weil es ist, man muss schon natürlich am Markt weiter produzieren. Wir haben in der EU, und haben natürlich da auf einen gewissen, ja, vor einem gewissen Markt abhängig und können da nicht so große Schritte machen, dass wir jetzt uns da irgendwie rauskicken. Das geht einfach nicht.
Ja, also Millionen investieren und dann sozusagen auf den Produkten sitzen zu bleiben, das kann nicht die Lösung jetzt einmal sein. Und da habt ihr gesagt, Schritt für Schritt, wir versuchen im Kleinen, aber mit großen Effekten nach Möglichkeit weiterzukommen, oder?
Ganz genau. Und das irgendwie so der Weg des Ziel ist. Mhm. Also dass man jetzt einfach sagt, wir probieren einmal was aus, wir schauen einmal.
Und wir lernen voneinander.
Wir lernen voneinander und probieren einmal, ob das irgendwie möglich ist. Mhm. Das heißt, wir haben es ja immer angeschaut, das Neiche im Vergleich zum Alten.
Ja.
Weil wenn ich jetzt alles gleich umbaue, dann weiß ich ja, dann zeige ich den Vergleich nicht so gut. Mhm. Aber wenn ich nebeneinander das habe, dann kann ich da selber auch als Mensch ein wenig einspüren, wie geht's mir, wenn ich jetzt da reingehe, wenn ich mir das so anschaue, wenn ich da arbeite in dem System und wie geht's mir im alten System. Und
also, wie es euch gegangen ist, das hören wir jetzt.
Das hören wir dann eh, genau.
Das freue ich mich schon voll. Birgit, jetzt erklärst du uns ein bisschen vielleicht, welche Arbeitspakete ihr vorgesehen habt. Das war ja ein sehr komplexes Projekt, wo ihr euch wirklich viele Sachen angeschaut habt.
Genau. Also logisch, wenn man was für Schweine tut, wird man sich die Tiere anschauen. Das heißt, es hat ein Arbeitspaket Tierwohl gegeben, das von der Christine Leb, von der BOKU geleitet wurde. Da hat man sich wirklich die Schweine sozusagen anhand von tierspezifischen Indikatoren, Verhalten, von der Rüsselscheibe, sage ich jetzt, bis zur Schwanzspitze angeschaut im Stall. Gell? Mhm. Dann, wie wir schon mal gesagt haben, Ökonomie ist auch ein Thema, das die Schweinebranche sehr, sehr beschäftigt. Ökonomie und Arbeitswirtschaft, was gibt es da für Veränderungen? Das hat der Leopold Kirner mit seinem Team von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik näher beleuchtet. Dann wir im Haus Raumberg-Gumpenstein haben SpezialistInnen für Stallklima und auch für die Umweltwirkungen, also Emissionen. Wir haben ja da auch einen hauseigenen Stall dafür. Das war sozusagen unser Part samt der Projektleitung. Und eine ganz spezielle Sache, die es jetzt zum Beispiel in dem Vorgängerprojekt ProSau noch nicht gegeben hat, war das Arbeitspaket Mensch.
Das war ja für dich sehr wichtig, habe ich gehört, oder?
Genau.
Was meinst du damit? Warum ist das Arbeitspaket Mensch so wichtig gewesen?
Weil, also jetzt für mich persönlich, der Mensch der Einzige ist, der was verändern kann. Also das ist, wenn ich als Mensch was haben will, dann mache ich das. Und es ist irgendwie so der Bezug, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in der Landwirtschaft zunehmend fremdgesteuert werden, nennen Sie es einmal so, durch Gesetze, durch Initiativen von, sage ich mal, NGOs, die was Druck machen, dann gibt es ein Gesetz, dann müssen wir wieder was anderes machen. Wir haben selbst nicht mehr so frei, weil die Landwirtschaft war immer so der freie Beruf und die Innovation und ich kann selber bestimmen, was ich mache. Ich bin mein eigener Chef. Und da ist das zunehmend, spüre ich das irgendwie, dass das eher weniger als mehr wird, dass ich das quasi selber der Chef bin. Und deswegen war mir das auch ganz wichtig, dass man wieder mal auf mich als Person schaut und mich motiviert oder die Menschen motiviert, selbst was zu machen. Selbst zu überlegen, wie konnte ich denn was machen? Wie geht's mir denn eigentlich, wenn ich in den Stall gehe? Also das ist, wir haben ja so, wie ich zuerst schon gesagt habe, so reizüberflutet, dass man oft gar nicht mehr dran denken, wenn ich jetzt im Stall drinnen mich einmal auf mich selber einlasse, wie geht's mir denn? Wie geht's mir mit der Haltung, wenn ich meine Schwendel da sehe?
Bis hin zu Arbeitsbelastung,
genau.
Staubbelastung möglicherweise, bis hin aber auch zum glücklich werden oder
glücklicher
sein, oder?
Genau. Und, und wenn ich mir selbst erkannt habe, was ich möchte und wo ich mich wohlfühle, dann kann ich das auch angehen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das da auch thematisiert haben und dass man sich auch dann eben die ganzen Probleme, das war irgendwie auch ganz nett, wir haben da Arbeitssitzungen gehabt, also oder so Workshops. Das war da haben wir in einem Hotel gewinnt, immer 2 Tage. Da waren wir alle beieinander, die ganzen Bayerinnen
und Bauern.
Voll super. Und da haben wir uns nur über uns selber Gedanken gemacht. Und da haben auch wirklich sehr intime, muss ich schon fast sagen, auch Probleme dann diskutiert worden. Es war ein Raum, wo wir totales Vertrauen ineinander gehabt haben. Und das war total spannend, weil man sich dann auch die Probleme, was dann geredet worden sind, sich selbst immer wieder gefunden hat. Also das war dann eigentlich so ein Gefühl,
ich bin nicht alleine. Ja, ist gut.
Und das tat echt extrem gut da und es waren alle voll begeistert von dem auch.
Ja, schön, dass du das mitgedacht habt. Schauen wir ein bisschen ins Bauen rein. Es geht ja ums Bauen jetzt da und Veränderung im baulichen Bereich mit möglichst kleinen Schritten, die nicht extrem teuer sind. Und was habt ihr jetzt da vorgehabt? Was waren die Ideen im Hintergrund?
Genau, also der Thomas hat schon angesprochen, es ging nicht darum, dass jetzt die Betriebe alles ihren ganzen Stall sofort umbauen, sondern dass man mal was probiert. Und das Ganze vor allem auf betriebsindividueller Ebene angeht. Aber 5, sage ich jetzt, Aspekte in einem Maßnahmenpaket geschnürt sozusagen waren da schon vorgegeben, nämlich dass die Tiere grundsätzlich mal mehr Platz bekommen, also 0,4 Quadratmeter in der Aufzucht und dann 0,8 Quadratmeter in der Mast. Dass die Buchtenflächen insgesamt vergrößert werden auf 10 Quadratmeter in der Aufzucht und 20 Quadratmeter in der Mast. Dann, dass innerhalb dieser sozusagen vergrößerten Buchten dann ein Liegebereich eingerichtet wird, der maximal 10% Perforation dann noch aufweisen darf. Und natürlich auch, dass man mitbedenkt, dass den Tieren verbessertes zusätzliches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung gestellt wird. Und als letzter Aspekt in Zeiten des Klimawandels, so wie ich finde, gerade in der Mast von großer Bedeutung, ist, dass man den Tieren auch sozusagen Stallkühlung oder Abteilkühlung sozusagen zukommen lässt in der Mast, beziehungsweise in der Aufzucht Temperaturzonen bildet, wo sich die Ferkel zurückziehen können in einen angenehmen Liegebereich.
Quasi. Wie hat man das gemacht? Größer, mehr Platz, indem man Buchten, weniger Tiere pro Bucht oder Buchten zusammenlegt? Oder wie habt ihr das gelöst?
Genau, das ist ja eine Kombination aus unterschiedlichen Maßnahmen. Wie du schon richtig sagst, man muss die Belegdichte natürlich etwas reduzieren, um von 0,7 zum Beispiel auf die 0,8 Quadratmeter zu kommen in der Mast, sage ich jetzt. Und wir hier in Raumberg-Gumpenstein und so auch bei dir, Thomas, gell, wir haben einfach Buchtentrennwände herausgenommen. Also wenn da zum Beispiel in einem Abteil zunächst 3 Buchten auf einer Seite des Ganges waren, haben wir 2 Trennwände herausgenommen und haben eine große Langbucht dann dazu entwickelt.
Das heißt, ihr habt den Stall strukturiert, sozusagen einen Fressbereich, einen Liegebereich, einen Ausscheidebereich, oder?
Genau. Das Schwein ist ja von seiner Verhaltensweise so, dass es da auch in der Natur diese Bereiche klar trennen würde und da mal versucht, ausgehend von diesen Aspekten ihnen im Stallbau entgegenzukommen, sozusagen.
Du hast das bei dir daheim auch gemacht am Betrieb. Wie ist der da gegangen in der Umsetzung? Was waren die Herausforderungen? Was hat gut geklappt? Wo haben wir was gelernt?
Also, was mir als erstes einfällt, ist der erste Moment, wo man eigentlich ein bestehendes System, das was jetzt funktioniert, ausreißt.
Schwierig, oder?
Also das ist gar nicht so einfach, dass man, weil das hat sich über Jahre entwickelt, über Jahrzehnte muss man fast sagen, das System. Also wir haben eben von der Strohhaltung auf Teilspalten und dann auf Vollspalten und es war ja immer eine Weiterentwicklung. Ja. Es ist eine Entwicklung, geht ja immer weiter und nicht zurück. Ja, und das war dann schon irgendwie der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, und jetzt nehme ich den Stemmhammer und jetzt reiße ich das alles raus.
Darf ich was zwischenfragen?
Ja.
Deine Eltern sind noch am Betrieb?
Es ist so, meine Eltern wohnen nicht mehr am Betrieb. Sie wohnen in einer Eigentumswohnung.
Aber sie haben es mitgekriegt.
Aber sie haben es natürlich mitgekriegt. Und sie arbeiten auch noch am Betrieb mit. Ich habe 2019 habe ich den Betrieb übernommen. Und wir haben das eigentlich ja dann gemeinsam umgebaut. Ich habe es gemeinsam mit den Eltern umgebaut. Und das ist schon dann voll klasse. Also wenn man mal den Schritt geschafft hat, dass man mal die erste Wand, dass man das einmal raustut, dann finde ich, geht's eigentlich los, dass man dann gespannt ist, dass man, dass dann kommt der Innovationsgeist, dann ist man
auch
motiviert.
Auch bei deinem Vater?
Auch beim Vater, ja.
Okay, auf jeden Fall, ja. Das voll. Ist. Weil der könnte ja sagen, hey, jetzt spinnt er komplett, jetzt geht er
nicht. Nein, ganz
zurück.
Im Gegenteil. Also wir haben das auch miteinander geplant, wie wir es umbauen, haben sich das gedanklich gut überlegt und haben dann so eine Kammer, sage ich mal, auf eine Woche, haben wir das umgebaut gehabt. Der Papa und ich haben da hauptsächlich gewerkt. Und das war eigentlich jetzt so der Umbau, das ist total machbar gewesen. Und wir haben einfach das Bestehende immer wieder hergenommen und haben einfach überlegt, wie man das relativ günstig umbauen kann. Aber wie gesagt, der erste Schritt, das ist irgendwie das, wo man da muss man mal drüber kommen. Und das ist auch, finde ich, das ist nicht so leicht.
Was hilft dann da? Jetzt, wenn da jemand zuhört und sie das gefällt mir jetzt eigentlich. Ich möchte jetzt auch reinspringen in das Swimmingpool sozusagen, aber am Anfang ist es schwierig, bis man wegspringt. Was hilft dann da?
Also helfen tut eine gute Planung, dass ich mir überlege, wie ich es dann haben will. Und dann einfach zeitlich einfach sagen, an dem Tag mache ich es.
Okay.
Also das ist, sobald jetzt der Durchgang, viele Betriebe fahren ja quasi so Kammer oder Kammer rein, raus. Und wenn dann, das muss man sich ein bisschen überlegen, wenn die Kammer dann leer ist, dann gehe ich es an. Dass man sich das auch fix einteilt, das hilft schon ein bisschen, dass ich einfach, und eine gute Planung. Und wir machen auch so einen Erfahrungskatalog, sind wir jetzt noch gerade dabei, und das hilft vielleicht auch ein bisschen als Ansporn, dass ich dann schaue, wie haben die anderen Betriebe das schon gemacht, was haben die für Erfahrungen damit gehabt, so quasi so von Bauer zu Bauer, und das nimmt auch ein bisschen die Angst dann, was da nicht alles passieren kann. Also es kann nichts passieren. Also,
Erfahrungskatalog meinst du, ihr sammelt jetzt gerade von diesen 14 Betrieben die Erfahrungen und das bringt sie auch zu Papier. Versteht ihr das richtig?
Genau, es sind 15 Betriebe sind's, genau. Und von diesen haben wir bei das Arbeitspaket Ökonomie hat bei den Erhebungen das mit erhoben.
Okay, und das fasst jetzt zusammen.
Und das fassen wir jetzt zusammen.
Und das findet man dann auf der Homepage bei eBest und bei uns, das werden wir zum Schluss hier ansprechen. Okay, ist cool, weil da kann sich jeder ein bisschen einlesen. Auch jetzt.
Genau. Und vielleicht noch kurz ergänzend, wenn man das dann einmal umgebaut hat, das ist dann wirklich klar, dass man das dann beobachtet. Die Schweine sind sehr gut steuerbar, muss man sagen. Also gibt's verschiedenste Möglichkeiten, ob jetzt mit der Bodengestaltung, mit der Luftführung, mit Beschäftigungsmaterialien. Da kann man dann auch immer nur wieder was adaptieren in dem, was ich dann gemacht habe. Und das ist dann schon, immer wieder, wenn man was macht, ist man gespannt, wie sich das auswirkt. Und das kann wirklich, und da möchte ich auch motivieren, das kann echt eine Freude machen auch, dass man da selbst einfach initiativ wird und da was macht.
Vielleicht, wenn ich zum Erfahrungskatalog ergänzen darf, auch die Erfahrungen, die wir in Ramberg-Gumpenstein gemacht haben, fließen da ein. Da gibt es zum Beispiel so einen kleinen oder witzige Episode dazu. Wir haben gesagt, in der Rinderhaltung sind ja Scheuermöglichkeiten mittlerweile gang und gäbe. Ja. Das gehört einfach Bürsten zum Wohlbefinden so dafür genau dazu. Und haben gesagt, das ermöglichen wir den Schweinen auch, weil die scheuern sich in der Natur ja sonst auch an Bäumen und dergleichen. So. Und was haben wir gesagt, was wäre die einfachste Möglichkeit? Wir nehmen einen Straßenkehrbesen zum Beispiel und schrauben den an die Wand. Das ist keine gute Idee, bitte nicht nachmachen. Ja, genau. Die Borsten waren innerhalb kürzester Zeit herausgezogen und die findet man dann in der Gülle wieder. Die haben auch zu einer schönen Verstopfung geführt. Das ist keine gute Idee gewesen. Aber dafür war es auch gut, gell, damals, dass wir uns ein wenig umgesehen haben. Wir haben Exkursionen gemacht, zu Projektbeginn insbesondere ins benachbarte Ausland, also in die Schweiz oder nach Deutschland, und haben uns angesehen, was gibt's denn dort so. Und dort haben wir eine tolle Scheuermöglichkeit entdeckt, nämlich so einen Scheuerkeil, also im Prinzip eine dreieckige Hartholzplatte, die man mit etwas Geschick selbst zusammenbauen kann. Du hast es auch umgesetzt zu Hause, gell, Thomas? Und das funktioniert prima und das lieben die Schweine.
Okay, ja, super. Also ihr habt es ja aus dem Ausland gelernt.
Ja,
genau.
Jetzt wollen wir schon ein bisschen, jetzt springen wir ein bisschen zu den Tieren, wirklich. Ihr habt, oder vielleicht erzählst du noch, du hast einen Überblick über die anderen Betriebe auch, ihr habt euch ja ständig getroffen. Betriebsindividuelle Lösungen haben wir zuerst angesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen und was ist da wichtig?
Da ist eher betriebsindividuell, weil jeder Betrieb hat andere Strukturen in seinem Stall. Mhm. Also die Kammern sind von der Größe an Ordnung anders, die Gruppengröße ist jetzt schon ein bisschen unterschiedlich. Aber auf das, was ich hauptsächlich hinweisen will, ist dann wieder der Mensch, was für mich selbst einen Sinn macht. Mhm. Und das haben wir auch bei iBest, habe ich das irgendwie gelernt, dass was mir zum Beispiel vielleicht nicht so taugt, da sagt wieder ein anderer Betrieb, das ist taugt dem voll. Also okay. Deswegen glaube ich, gibt es jetzt keine so eine fixfertige Lösung, wie man das machen sollte, sondern jeder sollte für sich seine Lösung finden. Es gibt Lösungsansätze, das, was wir im iBest ausprobiert haben, aber was dann für den einzelnen Betrieb das Beste oder das ist, was ihm taugt, dann, da muss sich jeder selber finden. Weil ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt als Beispiel eine Strohraufe habe, sagt ein Betrieb, hey, mir taugt das voll, wenn ich da jeden Tag ein bisschen Heu oder Stroh rein da kann und die Schweine haben da eine Freude. Obwohl ich mehr aufpassen muss wegen der ganzen Gülle-Systematik.
Oder auch Staub.
Und Staub, genau.
Arbeitsbelastung, Hintragen, weil genau. Das kann sehr gut gehen, oder?
Genau. Mhm. Und ich habe zum Beispiel so ein Seil probiert, also so ein Hanfseil ist das und da haben sie ein wenig dran kiffen können, das hat einer voll taugt. Baumwollseil, glaube ich, ist das. Gibt es verschiedene Arten. Und auf was ich da jetzt hin möchte, das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, häng ein Strahraufen rein, weil mir taugt das so, und der tut dann in die Raufen kein Stroh nicht rein, dann macht er das überhaupt keinen Sinn nicht.
Ja, ja.
Das heißt, ich darf da einfach so individuell schauen, was macht für mich Sinn und was tue ich gern.
Mhm.
Und das dann auch machen.
Mhm.
Weil dann tut man es und dann taugt es die Schweinl und selber hat man auch Freude dabei.
Okay.
Wenn ich ergänzen darf, ich glaube, diese Individualität ist auch dann die große Stärke in Zukunft. Es gibt nicht mehr das eine System in der Schweinemast, also das vermeintliche Vollspaltensystem oder das Flatdeck in der Aufzucht, sondern es wird einfach diese Schweinebranchenlandschaft deutlich bunter werden.
Okay, das tut gut. Vielfalt tut gut an sich schon, oder?
Glaube ich. Voll.
Du hast vorher, wir haben ein bisschen das Stallklima ein bisschen angesprochen und in Gumpenstein habt ihr euch ja mit dem Stallklima beschäftigt. Das ist ein wichtiger Punkt. Einerseits Klimawandel haben wir ja zu bewältigen. Andererseits, wenn ich Stroh reinbringe, könnte Staub ein Problem sein, zum Beispiel möglicherweise. Was habt ihr euch da angeschaut und habt ihr einen Klimacheck bei dir dann gemacht? Was ist da rausgekommen? Auf was habt ihr geschaut?
Genau, also unser Stall ist ja eigentlich insofern einzigartig in Österreich, ist, dass er ermöglicht, dass wir auch Emissionen messen hier, also ganz konkret Ammoniak, Lachgas, Methan, aber auch Geruchserhebungen machen und dafür Emissionsfaktoren kalkulieren und Staub haben wir auch gemessen. Also wirklich so ein umfangreiches Umweltpaket, sage ich mal. Und das Stallklima ist insofern entscheidend, als dass natürlich, wenn ich da jetzt Lüftungsfehler habe oder wenn es wo zieht oder wo Undichtheiten bestehen, das wirkt auf die Schweine und die Schweine verhalten sich dann auch entsprechend. Das heißt, dort liegen sie dann weniger gerne und so weiter. Das heißt, wie der Thomas schon gesagt hat, die beste Planung ist gut, aber wenn das Stallklima dann so ist, dass zum Beispiel im geplanten Liegebereich gerade zirkt, dann liegen die Tiere nicht gerne dort. Und darum hat es auch diesen Stallklima-Check gegeben, wo wir sowohl bei uns als auch bei den Betrieben geschaut haben, dass da alles passt, dass alles richtig eingestellt ist, dass nichts undicht ist und dass wir auch beraten haben im Hinblick auf Kühlung in der Mast oder Zonenbildung in der Ferkelaufzucht, um es den Tieren in den unterschiedlichen Funktionsbereichen möglichst optimal zu gestalten.
Das heißt, man schaut nicht nur, was man so sieht, sondern man muss auch das Klima, man muss die Luft, wie sie die bewegt, wo sie herkommt, mit dem Auge behalten, weil die Tiere das natürlich spüren.
Absolut. Also wir arbeiten da zum Beispiel mit Rauchpatronen und Wärmebildkameras, wo man das sehr, sehr gut visualisieren kann, wo da mögliche Lüftungsfehler zum Beispiel vorhanden sind. Ja.
War da bei dir daheim auch irgendwas anzupassen?
Also beim das war irgendwie eine ganz spannende Geschichte. Also angepasst, was mir jetzt als erstes einfällt, war, dass wir die Stahltemperatur in der Kammer drinnen einmal auf jeden Fall um ein paar Grad gesenkt haben, die Solltemperatur, wie viel Grad soll es denn in der Kammer drinnen haben. Und das ist irgendwie, das war für mich so, was ich jetzt auch noch immer mache. Ich korrigiere ständig die Temperatur und schaue, dass man eine gewisse Solltemperatur, das kostet einmal gar nichts, aber das hat eine extreme Wirkung, weil einfach dann im Stall drinnen das Klima gleich ganz anders ist. Mhm. Und das ist das, was ich einmal am meisten mitgenommen habe. Mhm. Und das Zweite, was jetzt keine Veränderung nicht so gemacht worden ist, aber eine Feststellung war, ich habe bei mir liegen die Schweindel meistens in der Mitte der Bucht. Also in der Mitte, wenn man quasi in den Stall reingeht, nicht am Rand, sondern in der Mitte. Und das war für mich irgendwie ein bisschen sonderbar, warum suchen sie jetzt genau den Platz aus? Und dann haben wir sich das genau angeschaut, auch mit Wärmebildkamera und mit Rauchpatronen. Und dann haben wir gesehen, dass in diesem Bereich die Decken nicht mehr zu 100% so die Luft durchlässt. Genau, also das ist, ich habe Borndecken und die ist jetzt schon 25 Jahre da drinnen. Sie funktioniert gut, das haben wir auch gesehen beim ersten Check. Das war, das hat mich auch recht gefreut, dass das noch funktioniert, dass ich das nicht alles selber reißen muss. Ja. Aber das macht jetzt in dem Bereich eigentlich nicht viel, weil es dann einen definierten Liegebereich haben. Wie Birgit schon gesagt hat, und da ist für die Schweine ist das sogar ein bisschen, also angenehm, ja. Okay. Und ich habe mir dann auch relativ leicht dann, wie ich das dann auch gewusst habe, wo mache ich jetzt die weniger Perforation, wo mache ich den Liegebereich, wenn man das weiß. Und das habe ich mir eigentlich viel mitnehmen können, ja.
Okay.
Vielleicht ergänzend aus einem anderen Betrieb in der Ferkelaufzucht. Dort war zum Beispiel in einer Ecke, wo ein bisschen zugiger war. Und die Bäuerin hat aber gesagt, sie möchte es gar nicht ändern, weil dort soll in Zukunft der Ausscheidungsbereich hin. Und die Ferkel haben das auch dann tatsächlich als Ausscheidungsbereich angenommen.
Okay, genau. Ja, cool. Jetzt sind wir eh schon ein bisschen beim Verhalten der Tiere. Das würde mich jetzt interessieren. Bei dir daheim, was hat sich verändert? Hat man was erkannt? Und wie ist dir damit gegangen? Hat es dich gefreut?
Ich habe so gemacht, dass ich quasi jetzt in einer Kammer, quasi habe 9 Kammern in meinem Betrieb,
ja.
Und eine Kammer habe ich für iBest umgebaut und in dieser Kammer nur auf einer Seite.
Mhm.
Das heißt, wenn ich reingehe, habe ich links das Neue und rechts das Alte. Ich habe von 5 Boxen habe ich quasi auf eine zusammengefasst.
Ja, okay.
Und da nimmt man das natürlich dann extrem wahr, wenn ich da reingehe und ich schaue links und ich schaue rechts, da sehe ich quasi neu und alt direkt im gleichen Stall drinnen. Und ich sage mal, es ist schon dann fast so weit gegangen, dass wir die auf der alten Seite direkt ein bisschen erbarmt haben, muss ich schon fast sagen, weil es einfach, ich schon gesehen habe, und das ist für mich der allergrößte Mehrwert gewesen, dass sie einfach die Möglichkeit haben, einer Bucht zu strukturieren.
Mhm.
Und weil es trotzdem einfach die Fläche, die zur verfügbare Fläche, einfach trotzdem viel mehr wird. Es ist jetzt pro Tier, ist jetzt nicht so viel mehr geworden. Ja.
Ist minimal.
Ist minimal, aber es ist der Raum, wo sie sich bewegen können, ist einfach dann mehr. Also ich bin von 10 Quadratmeter dann auf 45 Quadratmeter gegangen oder 40 Quadratmeter. Das ist einfach trotzdem ein Unterschied.
Ja, ja, sie können gehen.
Sie können auch mal ein paar Schritte laufen. Und das war für mich schon eigentlich das, wo ich persönlich den größten Mehrwert auch fürs Tier sehe.
Mhm.
Man muss dann lernen, damit umzugehen. Das heißt, wenn es jetzt dann heißt, Schweine markieren, aussortieren, Schweine behandeln, das sind neue Herausforderungen. Aber wenn man da ein bisschen offen damit umgeht und sagt, das ist jetzt und ich lerne das jetzt, dann kann man das auch lernen, dann geht das auch ganz gut. Aber das ist das ein bisschen, wo ich sage, das waren ein bisschen so die Herausforderungen. Also dass man mit einem neuen System, aber einfach die Struktur in der Bucht, das ist schon, war für mich schon ein prägender Unterschied. Ja.
Jetzt hat man über alle diese Betriebe sich das ein bisschen angeschaut. Mhm. Die Universität für Bodenkultur war ja in dem Arbeitspaket da relativ stark drinnen. Mhm. Was kann man aus dem ableiten? Hat man signifikante Veränderungen gehabt? Was hat funktioniert? Wo hat es vielleicht auch nicht funktioniert, Birgit?
Also, weil das Verhalten gerade angesprochen worden ist, kann man zum Beispiel sagen, dass man beobachtet hat, wo liegen die Tiere und wie liegen sie dort? Und man hat da schon erkannt, deutliche Unterschiede zwischen der IBES-Bucht oder den Kontrollbuchten, also bisheriger Mindeststandard, dass die Tiere vermehrt in Seitenlage liegen und deutlich weniger sitzen. Und es gibt uns so in der Wissenschaft, sage ich jetzt einmal von der Interpretation her, den Hinweis, dass sie sich einfach wohler fühlen beim Liegen, dass das Liegen angenehm ist in diesem Bereich zum Beispiel. Ja. Dann andere Themen sind im Hinblick auf Nutzung des Beschäftigungsmaterials zum Beispiel. Wir haben ja neue oder andersartige, verbesserte Beschäftigungsmaterialien eingebracht. Der Thomas zum Beispiel hat eh schon seine Seilwinde erwähnt. Und da hat man auch sozusagen Beobachtungen durchgeführt und gesehen, dass die Tiere diese Dinge auch nutzen. Das heißt, es bringt wirklich was. Und den Effekt hat man dann gesehen, indem man festgestellt hat, die Tiere manipulieren weniger am Schwanz. Mhm. Also wenn ich jetzt in Richtung Schwanzbeißen denke, und man hat auch weniger Verletzungen am Schwanz. Und das ist gerade im Hinblick auf den Kopierverzicht, glaube ich, ein ganz, ganz essentieller Bereich, den wir da sozusagen bearbeitet haben.
Das sind alles sehr, sehr positive Ergebnisse. Aber es ist halt immer so, jede Medaille hat zwei Seiten, oder? Und es gibt auch Herausforderungen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist schlecht reden, aber wir möchten auch über die Herausforderungen reden. Und jetzt schaue ich zu dir, Omi Thomas. Du hast einen guten Überblick über eure jungen Veredler, die da mitgemacht haben. Was sind so die größten Herausforderungen? Wenn ich jetzt einmal, bleiben wir mal beim Tier. Und dann gehen wir zur Ökonomie oder zur Arbeit.
Die Herausforderung beim Tier, es ist,
du hast gesagt, das Manipulieren, wenn ich es dann behandeln muss.
Oder
das, die sind auf einer großen Fläche verteilt.
Genau. Es ist sicher so, der Arbeitsschutz, glaube ich, ist eine große Herausforderung, weil, ich meine, da haben wir zwar wieder beim Menschen, aber dass mir das Tier, wenn ich reingehe in so eine Bucht, dann, die sind natürlich sehr agil. Und wenn jetzt da um mir 10 Tiere sind, ist das was anderes, als wenn um mir 40 Tiere sind. Mhm. Also man muss da schon sicher aufpassen in Zukunft, dass da nicht irgendwann einmal irgendwas passiert. Mhm. Das heißt, dass man einfach irgendwie selbst sich gut erschützt, wenn man da ich bin jetzt ein bisschen am Überlegen, ob ich mir irgendwas baue, was ich quasi als Selbstschutz dann für mich habe. Weil wenn ich da mal zu Boden käme, das konnte nicht gut ausgehen, ja, wenn es da in so einer, also das darf man nicht unterschätzen.
Okay.
Das ist vielleicht eine Herausforderung. Und das andere ist, es ist natürlich, sofern ich keine Probleme habe, ist alles super. Es ist natürlich, wenn Probleme auftreten, es ist natürlich, wie Birgit schon gesagt hat, jetzt Manipulation des Schwanzes, ist natürlich, hat man mehr Möglichkeit auch für Beschäftigung und so weiter, aber auszuschließen ist es nicht.
Es und könnte Schwanzbeißen auftreten, es und dann ist es eine größere Herausforderung wie in einem Vollspaltenboden. Kann man das sagen? Oder?
Naja, es ist in einer größeren Bucht eine größere Herausforderung als wie in einer kleineren.
Okay.
Weil in einer kleineren, wenn ich da jetzt 10 Schweine habe, dann beobachte ich da ein bisschen und dann stelle ich mir meine und dann finde ich dieses Schwein, das was quasi das auch dann verursacht, zumindest schneller als wie in einer großen.
Okay.
Und das ist, wo ich schon sagen muss, da muss man lernen, damit umzugehen. Aber das ist sicher eine Herausforderung, größere Gruppen einfach zu handeln. Ich sag's einmal so. Aber für mich persönlich ist der Mehrwert fürs Tier.
Ja.
Steht drüber über die Herausforderung, was ich dann habe mit dem Tier. Okay. Also es ist direkt jetzt gegenüber einem alten System, sehe ich jetzt nicht fürs Tier per se selber einen großen Nachteil. Wo man natürlich aufpassen muss, ist, wenn man den Liegebereich, haben wir ja schon gesagt, muss man jetzt auch durch das neue Gesetz, ja, weniger Perforation. Und da ist eine riesen Herausforderung für Mensch und Tier, wenn ich jetzt das komplett planbefristigt zumachen würde. Oder es ist Gott sei Dank nicht so, dass man das tun muss.
Ja.
Aber gut überlegen, wo man die wenige Perforation macht und dann trotzdem noch irgendwie Möglichkeiten schafft, dass es nicht komplett zumachen, weil wenn die das dann einmal umdrehen, dann hat das Tier nichts mehr davon, aus meiner Sicht, und der Mensch auch nicht.
Ja, weil dann hast du eine massive, viel mehr Arbeit, viel mehr Dreck.
Ja.
Und dem Tier geht es nicht besser.
Genau.
Vielleicht als Hinweis für alle da draußen, die weniger oft mit Schweinen arbeiten als wir. Der Thomas hat jetzt angesprochen, Arbeitsschutz. Es ist jetzt nicht so, bitte nicht falsch verstehen, dass die Schweine auf einen zukommen und gefährlich sind, sondern es ist einfach so, dass die Tiere sehr neugierig sind. Und wenn der Mensch jetzt die Bucht betritt, dann kommen sie auf einen zu, beknappern einen mitunter, also nicht beißen oder so, sondern eher aus Neugier sozusagen den Menschen da sozusagen wahrnehmen.
Es ist keine Stierbox.
Genau, nein. Also gefährlich gefährlich in dem Sinn sind Schweine nicht, aber das ist mir auch natürlich passiert, wenn ich die Tiere jetzt beurteilt habe, hinsichtlich dieser tierbezogenen Indikatoren, dass du da gerade mit einem Schwein sehr fokussiert beschäftigt bist und dann kommt von hinten ein anderes und bringt dich vielleicht aus dem Gleichgewicht. Und dann könnte man stürzen. Und um das geht's, wenn man da alleine ist, zum Beispiel in so einer Bucht mit vielen, vielen Tieren, dass man da aufpasst oder im Idealfall wen zweiten dabei hat.
Könnte man so sagen, dass es vielleicht ein bisschen sensibler ist, zu kippen. Also ein Vollspaltenboden ist ein System, das läuft, wie es läuft, oder? Mhm. Und jetzt lerne ich mir ein bisschen aus und strukturiere es und es läuft gut, wenn es gut läuft, aber es könnte Kipppunkte geben, wo es dann in die falsche Richtung geht, oder? Wo sich dann das Ausscheideverhalten verändert und, oder? Das genau. Muss man wissen.
Mhm. Das muss man wissen und das Ausscheideverhalten habe ich festgestellt, es hat kein Jahr nicht gegeben, wo es sich nicht verändert hat. Okay. Also das ist einfach, ich habe schon das Gefühl, dass die Schweine im Sommer anders agieren als wie im Winter. Mhm. Weil es einfach im Sommer ist dann trotzdem die Temperatur höher und dann taugt es eher oder fühlen sie sich wohler, wenn irgendwo ein bisschen Luft, wegen Zugluft passiert. Mhm. Weil es ist durch die Kühlmöglichkeit können wir den Stall natürlich auch temperaturmäßig schon auf eine gewisse Ebene runterbringen. Aber es ist, glaube ich, schon, sie wollen nicht immer am gleichen Platz liegen. So habe ich das irgendwie empfunden. Also übers Jahr gesehen.
Okay, das heißt, es gibt wieder Jahreszeiten für die Schweine. Sonst haben wir 365 Tage Sommer oder Winter gehabt, oder?
So kann man es ein bisschen so sagen. Ja, genau.
Spannend. Spannend, muss man bedenken, oder?
Auf alle Fälle, das haben wir auch gesehen, weil wir haben ja diesen geschlossenen Liegebereich gehabt, den der Thomas zuerst angesprochen hat. Also wir haben es wirklich probiert, eigentlich die größte Umbaumaßnahme, die auch häufig gewünscht wird, zu tätigen, indem wir den Betonspalten sozusagen aufbetonieren und schließen und einstreuen. Und das war halt nach Jahreszeit und auch im Mastverlauf sehr, sehr unterschiedlich, wie die Tiere den Liegebereich genutzt haben oder wie sie ihn auch verkottet haben. Dann.
Das heißt vielleicht auch, dass man flexible Systeme braucht, dass Betonieren vielleicht die letzte Lösung ist, oder?
Ja, das kann
Anfang
einmal,
sein.
Ja.
Zumindest, möglicherweise. Mhm. Arbeit, wie schaut es mit Arbeit aus? Arbeitsbelastung, da hat ja die Agrarpädagogische Hochschule viel gemacht, aber eben, kennst die Ergebnisse, ihr kennst die Betriebe, die mitgemacht haben, was kann man da so sagen?
Von der Arbeit her ist aus meiner Sicht bewältigbar. Es ist jetzt nicht weniger Arbeit, es ist ein bisschen eine andere Arbeit, wie man dann wie man solche Buchten handelt.
Was ist denn weniger Arbeit worden? Weniger kann nicht worden sein, oder? Es muss schon mehr.
Naja, es ist zum Beispiel das Waschen. Es ist eine größere Bucht, wenn ich die ganzen Zwischenwände nicht habe.
Okay.
Tue ich mir beim Waschen ein bisschen leichter. Bin ein bisschen schneller.
Okay.
Weil ich, das ist einfach ein und da gehe ich schon durch. Und das ist halt, das macht schon, finde ich, einen Vorteil. Oder wenn ich tue immer den Stall zuerst einweichen, da habe ich in jeder Box so Einweichdüsen. Das ist viel angenehmer, da gehe ich einmal rein und dann kann ich die ganze Länge die Düsen kontrollieren oder nachschauen, ob das alles passt.
Was heißt einweichen? Das weiß ich jetzt leider nicht.
Das ist so, das ist so eine Art Sprenkelanlage, was fix bei mir im Stall verbaut ist.
Wo du Mikroorganismen einbringst oder was?
Nein, das ist nur dazu da, den Stall waschtauglich zu machen.
Sag das einmal so. Damit sich der Schmutz besser löst.
Genau. Und die schalte ich alle 20 Minuten für 2-3 Minuten ein. Und das lasse ich dann 5-6 Stunden so laufen und dann geht das Waschen einfach viel leichter und schneller.
Und das ist so angenehmer jetzt.
Das ist jetzt angenehmer, weil ich nicht eine außer in jede Bucht da extra gehen muss, sondern ich habe einfach da einen Raum und dann eben beim Waschen geht es auch schneller. Das muss man sagen.
Was ist Mehraufwand?
Mehraufwand ist, ich sage einmal, die Kontrolle, das Beobachten der Tiere. Es ist nicht mehr so übersichtlich, weil wenn ich da 10 Schweine, die habe ich schnell einmal überblickt. Bei 40 muss ich schon, brauche ich quasi jetzt, muss ich mir mehr Zeit nehmen. Also okay. das dauert, weil ich einfach dann die Tiere bewegen sehe und dass ich da jedes Tier, sage ich mal, von oben bis unten inspiziere, ob alles passt, dauert ein wenig länger. Das muss man schon so sagen. Also ich verweile länger dort.
Einstreumaterial, das ist auch ein Thema.
Wenn ich jetzt mich für Stroh entscheide, dass das für mich ein gutes Beschäftigungsmaterial zum Beispiel ist, dann ist natürlich das das Stroh schon mal heimbringen. Also da geht es ja eigentlich dann am Feld schon an, dass ich das trocken quasi pressen, dann brauche ich doch einmal einen Lagerplatz. Dann muss ich irgendwie schauen, dass ich es vom Lagerplatz dann in den Stall reinbringe. Also das muss man da alles mit bedenken. Also das ist dann schon ein wesentlicher Schritt. Und dann muss ich natürlich das Stroh, was in den Güllekanal fällt, auch wieder auszubringen. Und das ist oft nicht so einfach. Das muss man sich gut überlegen. Es gibt eine Stelle, die was, so die Tierwohlstelle, die was mit Stroh arbeiten, die was als Stroh als Einstreu, die haben ganz anders gebaut. Aber jetzt, ich persönlich hab mir jetzt, für mich ist das Stroh jetzt nicht die Lösung für meinen Stall in dem konventionellen Bereich. Ich habe da eher Pellets gefallen mir gut oder Seile, Steuermöglichkeiten. Eher andere Sachen, wo man hier denkt,
das ist die Beschäftigung haben.
Genau, genau.
Wie ist denn den Ferkelaufzuchtbetrieben gegangen? Das, was wir jetzt da gesagt haben, trifft das dort auch so zu oder muss man da andere Aspekte noch berücksichtigen?
Ich meine, in der Ferkelaufzucht ist die Temperaturzonenbildung eher so das Thema, dass ich sage, ich habe irgendwo einen warmen Liegebereich, den was wir dann auch mit verschiedensten Abdeckungen und versucht haben, dass man das irgendwie ganz gut, das waren schon eine große Herausforderung. Das ist eher so die Temperaturzonenbildung, glaube ich, ist im Ferkelbereich sicher eines der größten Herausforderungen.
Kann ich aber sparen auch damit, oder? Jetzt Heizkosten, denke ich.
Auf jeden Fall.
Großen Steuer ein bisschen kühler vor und genau. Nur dort, wo sie liegen, ein bisschen wärmer mache. Stimmt da das, was der Laie Stein wieder jetzt sagt?
Oder? Ja, also aus meiner Sicht stimmt das voll. Birgit ist da sicher noch mehr Expertin als ich.
Also grundsätzlich ist ja bisher so im Flatex-System gewesen, das ist quasi eine Fläche und da wurde der komplette Stallabteil sozusagen beheizt, damit es den Ferkeln angenehm ist. Wenn wir jetzt da eine Temperaturzone eigentlich bilden in dieser Bucht, wo sozusagen das Bettchen, sage ich jetzt einmal, für die Ferkel gemacht wird, kann ich das übrige Stallabteil kühler fahren, spare mir Heizkosten, bin damit schon mal nachhaltig. Und auf der anderen Seite weiß man, je Grad ansteigender Stalltemperatur steigen auch die Emissionen, insbesondere Ammoniak, 7-10% in etwa. Und somit ist es auch für die Ferkel wieder zuträglicher, wenn sie weniger Emissionen natürlich ausgesetzt sind. Das geht auf die Lungengesundheit und dergleichen ist natürlich dann besser.
Okay. Jetzt gehen wir schon zur Ökonomie ein bisschen, würde ich sagen, oder? Die Ferkel selber gewachsen von den Tageszunahmen, kann man da was bei dir sagen oder generell ein bisschen was sagen? Besser, schlechter ist gleich?
Mehr? Also was ich so im Kopf habe, ist nicht für besser, aber auch nicht für schlechter. Also das ist, natürlich die Schweine bewegen sich ein bisschen mehr, aber unterm Strich ist das nicht dramatisch.
Okay.
Also wenn man da einen Blick in die Zahlen wirft, wird man sehen, dass diese 15 Betriebe, die teilgenommen haben, insgesamt durchaus größere Betriebe waren, wenn man jetzt im Vergleich zu Österreich darauf blickt und dass innerhalb der Betriebe auch große Streuungen gegeben hat, sage ich jetzt einmal.
Also, innerhalb der Betriebe zwischen den Boxen?
Nein, zwischen den Betrieben, beziehungsweise einfach, wenn jetzt ein Betrieb sagt, er hat ein bisschen eine bessere Leistung gehabt, kann es beim nächsten Betrieb gleich gewesen sein. Also das ist wirklich marginal gewesen. Aber insgesamt, was man schon als Aussage treffen kann, ist, dass die Kosten, die anhand eines Vergleichsdeckungsbeitrages sozusagen berechnet wurden für jeden einzelnen Betrieb, steigen werden. Und in diesen Deckungsbeitrag ist dann auch natürlich eingeflossen, was ist die Arbeit, was sind die Umbaukosten, also die Kapitalkosten, die dafür gebunden sind. Das ist ganz wesentlich. Und da ist eine Gesamtzahl, ein Mittelwert sozusagen errechnet worden. Und da weiß man halt schon, dass da im Mittelwert pro Mastplatz etwa um die 30 Euro sozusagen mehr Kosten entstehen und in der Aufzucht etwas.
Pro Mastschwein oder Mastplatz?
Pro Mastplatz.
Pro Mastplatz pro Jahr muss ich das sozusagen hereinspülen. Das heißt, wie viele Umtriebe schaffst du in der Mast?
Ich schaffe in der Regel 3,1,
3,2. Okay, das sind wir bei 10, 15 Euro in dem Bereich, was ich pro Mastschwein mir holen müsste. Kann man das so sagen? Und in der Aufzucht muss ich natürlich auch ein bisschen höhere Kosten rechnen. Das heißt, das Ferkel, das ich einstelle, ist auch eine Spur teurer, oder?
Genau.
Und ist natürlich das mehr an Platz, also jetzt, ich sage jetzt nicht den größeren Raum, sondern das mehr Platz pro Tier.
Weniger.
Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt 0,3 oder 0,4 in der Aufzucht oder 0,7, 0,8 in der Schweinemast. Das ist natürlich ökonomisch gewaltiger Sprung. Also das Herz ist so viel leicht, das wird oft dargestellt mit einem Zettel und das ist eh nur ein Zettel mehr, aber ökonomisch für einen Betrieb wirkt sich das gewaltigst aus. Ja.
Und wenn man diese Minderbelegung, die man jetzt da dann im Prinzip zu bewältigen hat, anschaut, sagt man in der Mast leicht, ja Thomas, dann steuerst halt einfach weniger Tiere ein. Das ist einmal die eine Seite. Aber die andere Seite ist, in der Ferkelaufzucht hängt da deutlich mehr dran. Ja? Im Prinzip, wenn ich jetzt eine bestehende Struktur habe und mit diesem Platz arbeiten konnte, jetzt bei den gleichen Stallbedingungen, sage ich jetzt, weniger Ferkel einstallen kann, wo tue ich dann die Überzähligen hin. Das heißt, die Betriebe sind dann gefordert, in Zukunft möglicherweise zuzubauen. Oder, das wäre die andere Herangehensweise, ihre Sauen abzustocken.
Oh ja, okay. Dann habe ich wieder die Fixkosten, die mich dann wieder erwischen. Ja. Okay, das heißt, an sich sehr, sehr positive Ergebnisse, außer die Ökonomie, die fordernd ist. Und was heißt das jetzt für uns, für die jungen Veredler?
Naja.
Also, für dich als Betrieb? Naja. Das würde mich sowieso jetzt dann auch interessieren, wie tust du weiter daheim? Also du hast ja gesagt, du bist in Steuern gegangen, links und rechts. Du hast einen Unterschied gesehen. Du hast ja vielleicht auf der rechten Seite ein bisschen mehr Freude dabei gehabt. Was tust du jetzt daheim?
Also vielleicht, wenn ich da das noch kurz so die Vision, was wir damals gehabt haben, warum wir das Projekt machen, war, dass wir sich einmal ganz frei anschauen, was möglich ist, ohne irgendwie da einen Druck zu haben. Und dann hat uns leider, muss ich sagen, auch die ganze Diskussion, die Gesetzgebung und so weiter eingeholt. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass man das weiß, dass das Projekt war, bevor dass der das Druck Ganze dann und die Diskussion ist nicht wegen dem Projekt dann entstanden, sondern es hat andere Gründe gehabt. Und jetzt haben wir, der Status quo ist, dass wir jetzt ein Gesetz haben, wo ich bis 2034 alles quasi auf diesen neuen Standard umbauen muss. Und das ist natürlich schon ein Riesen. Das heißt, ich habe nicht mehr die Freiheit, mir zu überlegen, baue ich um oder baue ich nicht um. Und so, meine Idee war damals irgendwie, probieren wir was aus und wenn wir was finden, was eigentlich funktioniert, aber ökonomisch oder mehr kostet, dann versuchen wir vielleicht in Qualitätsprogrammen diesen Mehrwert dann auch für den Bauern zu generieren. Und die Möglichkeiten haben wir ja mit einem Gütesiegel, dass man, das war super gewesen, dann hätten wir uns da gut abgehoben und hätten wir einfach auch was gehabt, wo ich dann freiwillig sage, hey, ich will umbauen, ich will in das System was investieren und kriege natürlich dann das, was die Mehrkosten ersetzt. Und jetzt ist halt der Punkt da, dass ich mir überlegen muss, wenn ich den Schritt gehe, dann bin ich nur dabei und wenn ich nicht gehe, dann bin ich weg. Also, und das finde ich extrem schade, dass das eigentlich so weit gekommen ist, dass mir die Freiwilligkeit ist mir genommen worden. So finde ich, irgendwie, weil ich durch das Gesetz muss ich umbauen. Das heißt, für mich stellt sich nicht mehr die Frage, baue ich jetzt um oder baue ich nicht um.
Zumindest weißt du jetzt, wie du umbauen kannst. Das ist ein Vorteil.
Das ist so die nüchterne Betrachtung. Und ich für mich sehe auf jeden Fall einen Mehrwert durch das Umbau. Also ich werde auf jeden Fall alle Kammern umbauen und werde halt schauen, dass ich möglichst wenig an Raum verliere. Das heißt, dass ich auch vielleicht den Gangbereich oder so einfach überlegen, wie kann ich möglichst nur mehr Raum für das Schwein schaffen, dass ich dann das mehr an Platz, also quasi was ich denn die 0,8, wo ich sage, das ist ökonomisch wirklich, das tut massiv weh, dass ich dem ein bisschen entgegenwirken kann.
Okay.
Also, ja, das ist ein wenig so, ich werde auf jeden Fall alles umbauen, bin da auch voll motiviert. Und ja, das andere wird dann die Zukunft weisen. Aber
wie siehst du das im internationalen Wettbewerb? Also es ist ja, wir sind in der EU, wir bekommen Fleisch von extern, wir haben einen Selbstversorgungsgrad von aktuell, wie viel haben wir ein Prozent?
101%.
Ja.
Das ist gefährlich, also weil wenn ich so knapp an der Grenze bin, dann kommt halt gerne mal was rein und kann man auch den Preis zusammenhauen.
Genau.
Passiert ja eh, oder?
Also so die Prognosen sind, dass man, dass wahrscheinlich 50% der Schweine halt aufhören werden, die nächsten 10 Jahre.
Und von der Anzahl der
die Betriebe.
Die fangen ein bisschen was ab, weil sie
aufstocken. Und ein Drittel der Produktion wird weniger werden. Das ist so ein bisschen so die Prognose, was man ein wenig so mitkriegt. Das ist schon fix. Also da kann kommen, was mag. Das wird man nicht, das ist auf jeden Fall so, auch durch Generationen und so weiter.
Was heißt denn das für dich? Ist das nicht eine Chance, wenn ich mich mit der Qualität, dann bin ich ja ein bisschen über der Massenware, auch mit diesen neuen Stallungen und Systemen, genau. Und kaum hoffentlich einen Konsumenten erreichen, der mir mehr zahlt. Weil das ist ja die Herausforderung. Wir sehen das ja im Bio auch, oder?
Genau.
Du hast halt 30% Bio-Konsumenten oder 20% oder 15%, je nachdem, wo du daheim bist. Mhm. Und das ist ja auch wieder sowas. Der Konsument muss es am Ende des Tages zahlen. Es ist nicht viel pro Schnitzel, ja. Aber es ist halt ein bisschen was, oder?
Genau. Und da wollte ich hin, dass wir die, was bleiben, für die ist es eine Riesenchance. Mhm. Weil wenn man jetzt schon weiß, da werden viele aufhören, dann ist für die eine Chance, was bleiben. Und das ist eine Motivation auch für mich, dass ich in das neue System jetzt investiere. Und ich versuche halt, das relativ günstig zu machen. Das ist möglich, dass ich mit viel Eigenleistung, mit viel einfach schaue, wie kann ich meinen eigenen Betrieb da wieder zukunftsfit aufstellen. Das ist möglich. Und der Konsument setzt, glaube ich, schon vor allem im Frischfleischbereich an der Lebensmittelhandel, da muss ich auch sagen, die setzen schon auf Österreich. Mhm. Also das ist, und ich finde schon, wenn man die österreichischen Waren kauft, dann kann man es auch mit beeinflussen.
Okay.
Also, und das finde ich, das ist eigentlich der größte Mehrwert für einen Konsumenten. Wenn ich die Haltung noch in Österreich habe, dann kaufe ich es und dann kann ich es auch beeinflussen. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich will nur mehr in Richtung Tierwohl und dass da mehr gemacht wird, dann kaufe ich halt die Produkte. Ja. Es gibt ja alles im Handel zu kaufen. Wo wir schon noch eine Baustelle haben, ist die Gastronomie und auch die Kennzeichnung. Also da würde ich mir schon wünschen, dass das auch in Zukunft dann gekennzeichnet ist. Mhm. Wenn wir jetzt da was investieren, wenn wir mehr machen als der europäische Durchschnitt und dann mit dem europäischen Durchschnitt konkurrieren müssen, dann ist natürlich für mich schon ein Anliegen, dass der Konsument dann auch, wenn er in die Schnitzel reinbeißt, und das Schweinefleisch ist Gott sei Dank das meist verzehrteste Fleisch in Österreich. Also da bin ich schon stolz drauf.
Ja.
Das ist wirklich eine Motivation. Wir lieben Schweinefleisch. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Da bin ich felsenfest überzeugt. Und ich muss halt wissen, von wo ist das, wenn ich reinbeiße. Mhm. Und ich glaube, das wird auch kommen. Also aber da bin ich überzeugt.
Das Projekt hat da schon ein bisschen Motivation auch wieder gegeben, oder?
Auf jeden Fall. Ha? Also in jeder Hinsicht. Mhm. Ich glaube, dass für die Branche gut ist, dass wir es gemacht haben. Für mich selber natürlich voll. Für die Betriebe, was dabei waren. Und jetzt heißt es halt, dass man das irgendwer nach außen bringt. Und da freut es mich eben, dass ich heute da sein darf und im Podcast da.
Und mich freut es, dass du so reinschauen lässt und dass ihr euer Wissen weitergebt. Also ihr multipliziert hier jetzt gerade. Und da bin ich eh schon bei der Birgit. Was heißt denn das jetzt für die Forschung oder für deine Arbeit, unsere Arbeit? Mhm. Es ist ja nicht zu Ende. Die Veränderung findet statt und die Betriebe, ihr und die nachkommen, brauchen Begleitung, oder? Was heißt das jetzt, Birgit?
Also ein Teilaspekt, der ganz, ganz wichtig ist, der Thomas hat es ja gesagt, umbauen. Auch er will weiter umbauen und viele Betriebe stehen jetzt vor der Herausforderung, ihre Umbauten zu planen. Dass man das nicht einfach ins Blaue macht, sondern dass man da auch Regeln, sage ich jetzt einmal, zu beachten hat. Zum Beispiel, wenn man da jetzt an der Lüftung etwas ändert oder Kühlung einbaut und so weiter. Also all diese Veränderungen sind meldepflichtig. Also der Baubehörde muss man das melden. Und vor dem Hintergrund haben wir hier in Hornberg-Gumpenstein auch Emissionsfaktoren genau kalkuliert, quasi die Kontrollvariante, also der bisherige Standard, den verglichen mit den beiden umgebauten Varianten, die wir hier hatten. Und da die gute Nachricht, die, dass sich die Emissionen, was jetzt zum Beispiel den Ammoniak anlangt, aber auch den Geruch, dass sich das
weil es kühler ist.
Durchaus nicht ändern wird. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite, wenn man in Richtung NEC-Richtlinie blickt, dass wir da nicht schlechter werden, das ist ganz entscheidend, aber auch im Geruchsbereich, der ja im Hinblick auf die AnrainerInnen relevant ist, dass es da auch zu keinen Verschlechterungen kommt. Und da ist es eben jetzt wichtig, dass man in den Bundesländern, in den einzelnen Ansätze findet, wie die Behörden das möglichst vereinfacht abarbeiten, damit den Betrieben da nicht nur zusätzlich, sage ich jetzt mal, Steine in den Weg gelegt werden, wenn sie bereit sind, jetzt diesen Schritt des Umbaus zu gehen.
Das heißt, im gesetzlichen Bereich versucht sie ja was zu verändern und natürlich in der Bildung wird's, und da werden die jungen Veredler ja weiter dranbleiben, denke ich, oder? Auch wenn du das jetzt schon ein bisschen übergeben hast und du bist jetzt sozusagen ein hinausgewachsener junger Veredler, ihr werdet das aber weitertragen, oder?
Genau, wir werden das auf jeden Fall weitertragen und werden auch versuchen, ihn zu motivieren. Ich glaube, dass das ist der springende Punkt, dass man einfach mit der, und das habe ich auch irgendwie auch von dem Arbeitspaket Mensch gelernt, die Situation, so wie es jetzt ist, zu akzeptieren und das Beste draus zu machen. Mhm. Also das ist, und ich glaube schon, dass ich sehe schon eine gute Zukunft in der Schweinehaltung. Und Herausforderungen wird es auch immer geben, hat es auch immer gegeben. Und wir müssen halt schauen, dass wir bestmöglich damit umgehen. Und es ist nicht jetzt das Neue, was jetzt dann kommt, dass man umbauen, es ist nicht das Aus der Schweinehaltung. Es ist aus meiner Sicht, es ist herausfordernd, aber es ist möglich.
Und wenn wir zusammenhalten, dann bringen wir was weiter, oder?
Genau, ja. Genau. Und wenn der Konsument dann und dann bereit ist, das dass er das mitträgt und die Gastronomie das gut kennzeichnet, ich glaube, dann hat das einen Wert. Und ich finde, dass das ist einfach, weil wenn es einmal weg ist, dann wird es schwierig, dass man es wieder herkriegt. Mhm. Und da müssen wir uns gut auf das besinnen. Und eigenen Werte, eigene Versorgung. Mhm. Wir haben rundum und um Krieg und das ist alles sehr instabil, sage ich mal, das ganze Gefüge. Und ich glaube, das ist schon wichtiger, dass man da auf die wirklich wichtigen Werte dann auch schaut. Und gemeinsam können wir uns immer wieder weiterentwickeln. Wir haben bereit. Aber es geht nicht alleine. Also das ist
schöne Schlussworte, würde ich jetzt sagen, zum Podcast. Noch zum Schluss, wo findet man Informationen? Also es gibt eine Homepage, eine eBest-Homepage, habe ich gehört. Da wird das alles raufgestellt. Gibt es sogar Bildmaterial. Es gibt die HBLFH-Homepage.
Jawohl.
Da wird das auch hinaufgestellt. Es gibt auch Bilder. Wir werden möglicherweise zu diesem Podcast auch ein paar Bilder einblenden, wenn es uns dann hineinpasst, und dazugeben. Es wird Kurse in Zukunft möglicherweise geben, oder? Fortbildungen, die auf das aufbauen?
Jawohl, genau. Also der Abschlussbericht ist seit vergangener Woche sozusagen öffentlich und wird jetzt bei der Homepage von eBest, beziehungsweise auf der Homepage von der HBLFH Raumberg-Gumpenstein, ist er schon direkt auf der Startseite verfügbar.
Ja, super.
Und für das junge Publikum sind wir auf Instagram. Ja, oder auch für den einen oder anderen jung geblieben.
Ja, das freut uns, dass ihr es so breit aufgestellt habt und alle Zielgruppen ansprecht. Danke vielmals für das nette und sehr informative Gespräch und ich wünsche euch für eure Arbeit weiterhin alles Gute. Es ist ganz was Wichtiges, was ihr macht und könnt ihr Freude haben mit dem. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Wir haben sehr viele interessante Podcast-Gespräche schon aufgenommen. Schauen Sie hinein, hören Sie hinein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei Agrar Science Wissen Kompakt, dem Podcast der HBLFH Raumberg-Gumpenstein. Raumberg-Gumpenstein.